Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, das sind unsere Themen. Wer hat dies gedacht? Die Pharmaindustrie ist die wichtigste Industrie in der Region. Das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Wie sieht es eigentlich hinter der Bühne aus? Wir gehen heute Backstage an der AWO-Session und werfen Blick in die Künstlergarderobe. Wie übersteht man 30 Jahre Lokaljournalismus, ohne dass man den Blick fürs Ganze verliert? Der Jürg Stöckli, fast 20 Jahre lang Leiter vom Regionaljournal Basel, geht in Pension und ist heute unser Wochengast. Und das Wetter bleibt durchaus herbstmesstauglich. Am Mikrofon Michel Scheidegger. Dass die Pharmabranche wohl eine der bedeutendsten Branchen ist, ahnt man schon länger. Seit heute ist die Erkenntnis auch wissenschaftlich überprüft. Die Auftraggeberin ist zwar die Interpharma, aber das Resultat ist deutlich. Die Pharmaindustrie ist die wichtigste Exportindustrie im Land und in der Region. Christian Hilzinger.
Gemessen am Bruttoinlandprodukt macht die Pharmaindustrie gut 5% aus. Schaut man darauf, welchen Anteil die Pharma an der Exportindustrie hat, dann ist die Pharma noch bedeutend gewichtiger. Etwa ein Viertel der schweizerischen Exporte kommen von der Pharmaindustrie. Der Thomas Kuhni, der Generalsekretär von Interpharma, der diese Studie in Auftrag gegeben hat.
Die Pharmaindustrie ist eine Säule von der Schweizer Wirtschaft, die gerade jetzt in der Krise noch stärkere Bedeutung haben. Es ist vor allem auch eine hochinnovative Branche. Was man dort daran sieht, dass jeden Arbeitsplatz in der Pharmaindustrie selber hat etwa 3 weitere Arbeitsplätze im Rest der Wirtschaft zur Folge.
Interpharma hat den Auftrag für diese Studie gegeben. Interpharma ist der Verband der forschenden Pharmafirmen. Die Studie gemacht haben sie die beiden Forschungsinstitute BAC und Polynomics. Der Geschäftsführer von Polynomics, der Stefan Vaterlaus, sagt, die Studie sei kein Gefälligkeitsgutachten.
Theoretisch ist es selbstverständlich möglich. Bei solchen Zahlenarbeit ist das erstens mal sehr schwierig und es ist auch nicht langfristig nachhaltig für ein Unternehmen, wenn man solche Zahlen dann praktisch fingiert im Auftraggebersinn. Von dort her lohnt sich das sicherlich nicht für ein Unternehmen.
Die Studie zeigt in einem anderen Punkt auf, als sich Konzentration in der Pharmabranche auszahlt. Die Pharma hat in den letzten 20 Jahren ihre Produktivität versiebenfacht. Heute arbeiten 35'000 Mitarbeitende in der Pharma einen Wert von 13 Milliarden Franken. Bei der Wertschöpfung pro Stunde hat die Pharma gar einen Spitzenplatz. Keine andere Branche schafft pro Stunde so viel Wert wie die Pharma. Nicht einmal Banken, nicht einmal Versicherungen. Zum ersten Mal zeigt eine Studie auf, dass die Pharmaindustrie in der Schweiz ein sehr grosses Gewicht hat. In Basel dürfte das Gewicht sogar noch grösser sein. Berechnet hat es die Studie aber für Basel nicht. Darum stellt sich die Frage, ob so ein mächtiger Wirtschaftszweig zum Risiko wird. Der Aimo Brunetti, der Leiter für Wirtschaftspolitik beim Bund, SECO, sagt nein.
Das kann man immer sagen, wenn eine Branche in einer Region sehr, sehr dominant ist, dass da ein Klumpenrisiko bestehen kann. Aber es ist natürlich ein relativ stabil wachsender Bereich, die Pharmabranche weltweit. Und es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass beim steigenden Reichtum von sehr vielen Ländern, dass der Trend gebrochen wird. Und auch der Pharmasektor selber ist ja nicht ein monolithischer Block, sondern da hat sehr viele verschiedene Teilsektoren. Und dass die alle gleichzeitig von einem sehr starken Einbruch getroffen werden, das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Trotz der allgemeinen Wirtschaftskrise geht es der Pharmabranche überdurchschnittlich gut. Der Aimo Brunetti nennt für die Krisenresistenz 2 Gründe.
Es ist auf der einen Seite sicher, dass ganz generell ein Trend ist in allen Ländern über sämtliche Wirtschaftslagen heraus, dass die Ausgaben im Gesundheitsbereich steigen. Das ist eigentlich ein Faktum. Und das Zweite ist natürlich, dass das eine sehr wertschöpfungsintensive Branche ist, wo ein sehr starker Wettbewerb auch international herrscht. Und dass die beiden Faktoren treiben natürlich die potenziellen Gewinnmöglichkeiten sehr stark nach oben.
Nachrichten aus der Region. Es harzt beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region Basel. Der Kanton Basel-Land und die BLT wollen im Leimental nicht beide Tramlinien, also der 10er und der 17er, den ganzen Tag fahren. So hätte das die Basler Regierung in ihrem ÖV-Programm für die nächsten 3 Jahre wählen. Basel-Land und die BLT wollen den 17er nur in Spitzenzeiten bedienen. Noch vor ein paar Monaten hat es anders ausgesehen. Basel-Land und BLT sind für 2 Ganztageslinien gewesen. Der BLT-Direktor Andreas Büttiger erklärt den Sinneswandel so.
Dass man sich von der Vision und vom Wunsch treiben sieht, eigentlich 2 Ganztagestramlinien im Leimental zu fahren. Und ich würde sagen, jetzt sind wir in der Realität angekommen und haben die harten Fakten angeschaut, auch die Nachfrage im Leimental angeschaut. Und das Leimental ist eine charakteristische Vorortslinie mit einer grossen Spitze am Morgen und mit einer Spitze am Nachmittag. Und dazwischen läuft nicht so viel. Und aufgrund von dem hat man einfach müssen sagen, es macht von der Nachfragesituation, aber auch wirtschaftlich keinen Sinn, den ganzen Tag zwei Tramlinien zu fahren.
Jetzt wollen die beiden Basler Baudirektionen noch einmal über die Bücher und für den Ausbau des Tramnetzes einen neuen Vorschlag ausschaffen. Die alten Deponien zu Muttens sollen total saniert werden. Das fordern die Grünen Basel-Land mit einer Initiative schon länger. Jetzt haben auch die FDP, die SVP und die CVP eine Initiative lanciert, die die Sanierung der alten Muttenser Deponien fordert. Nicht, weil doppelt gemoppelt besser wurde, sondern weil die Initiative der Grünen über das Ziel rausschiesse, sagt der SVP-Nationalrat Christian Miesch.
Das, was die Grünen jetzt verlangen, das ist derart überrissen, dass das jahrelange juristische Geplänkel wurde gegeben und wir sind selbstverständlich alle daran interessiert, mit der Chemie zusammen die Altlast sanieren muss. Das ist absolut klar. Es muss nicht eine Totalsanierung gemacht werden, wie das die Grünen verlangen. Das ist auch ein ökologischer Unsinn, oder? Wenn man 2,5 Millionen Kubikmeter Material abtransportieren und entsorgen, oder?
Die bürgerlichen Parteien fordern also eine Teilsanierung und nicht eine Totalsanierung, so der Christian Miesch. Die Fondation Bayerlo präsentiert die erste grosse Ausstellung von der Jenny Holzer in einem Schweizer Museum. Wegen dem kann man unter anderem auch Lichtinstallationen an öffentlichen Gebäuden in Zürich und Basel sehen. Jenny Holzer ist Amerikanerin und arbeitet vor allem mit Text in Verbindung mit visuellen Effekten. Am bekanntesten sind ihre LED-Leuchtbänder, wo sie sozialkritische und poetische Texte laufen lässt. Jenny Holzer kann man bis Ende Januar im Bayerlo Museum sehen. Etwa so tönt es heute oben, wenn die Reggae-Band UB40 die AWO-Session Basel beehrt. Und die UB40 sind nur ein von den grösseren Namen, die an der AWO-Session ihren Auftritt haben. Was aber braucht es, bis so ein Konzert überhaupt stattfinden kann? Der Martin Jordan hat heute hinter die Kulissen geschaut.
Zum Mittag um 12 Uhr ist vor UB40 noch niemand rum. Aber Backstage, also dort, wo sich die Bandmitglieder vor und nach dem Konzert aufhalten, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Die Petra Dubinetz ist eine von drei Frauen, die dafür sorgen, dass es den Musikern an nichts fehlt. Dass also das Essen und Trinken parat ist, heute ist speziell Rotwein gefragt.
UB40 also will jetzt am liebsten riochen. Der steht jetzt hier schon parat, wenn sie kommen. Das steht schon auf der Liste drauf, dass sie von Soundcheck schon ihren Rioja trinken wollen. Also muss es auch natürlich auch hier sein.
Der Backstage-Bereich ist alles andere als luxuriös. Es erinnert mehr an Messstände, wo verschiedene Stellwände aufgestellt sind. Die Künstlergarderobe sind klein. Für die 8 Bandmitglieder von UB40 wird es also eng.
Hier sind die Schuhe schon ausgebreitet, dann kommen verschiedene Handtücher, von Badetücher über Handtücher, über Duschtücher. Die ganzen Schminksachen, Deodorants.
Die sitzen dann da vor diesen 4 Spiegeln und lassen sich schminken. Oder schminken sich selber?
Also ich denke mal nicht, dass UB40 sich schminkt. Nur mal kurz also Puder auflegen. Aber die werden nicht vor dem Schminkspiegel sitzen. Ich denke mal, die sitzen hier im Sofa und rauchen eine Zigarre.
Und zum richtig Ausspannen steht den Musikern auch noch eine Lounge zur Verfügung, wo sie deutlich mehr Platz haben als in der Garderobe. Auf dem Tisch stehen Snacks, die unter anderem von Bruno Servos zubereitet werden.
So, heute Morgen um 7 Uhr machen wir belegte Brötchen, Weckle, also kalte Küche praktisch. Das Warmenessen für die Künstler wird unten in der Küche gemacht, im Parterre.
Arbeit für ein Konzert am Oben fährt hinter der Kulisse also schon am Morgen früh an. Das gilt auch für Christine Giesin. Sie bespricht mit den Bandmanagern noch die letzten Fragen, die am Konzerttag auftauchen können.
Es kann um die Zeiten vom Soundcheck gehen, es kann aber auch um Fernsehaufzeichnungen gehen, wie man denn das genau aufnimmt, die verschiedenen Varianten, die es da gibt. Auch die Kameraposition ist so ein Punkt, wo man dann meistens vor Ort nochmal bespricht.
Eine ganz wichtige Ansprechperson für die Bands ist auch der Produktionsmanager Christoph Stahel. Er ist zwischen Künstlergarderoben und Bühne postiert und sorgt dafür, dass der Konzert oben reibungslos verläuft. UB40 kennt der Christoph Stahel seit Jahren.
Es ist eine sehr kompakte Familie. Und da hat auch jeder seine ganz genau abgegrenzte Situation. Für mich ist jetzt im spezifischen Fall von UB40 ist jetzt Schwierigkeit war, als der Mensch, wo ich die ganzen Vorbereitungen gemacht habe, heute am Showtag nicht da ist. Und dann kompliziert sich das Ganze natürlich, weil die interne Kommunikation auch nicht immer 100%ig funktioniert.
Aber der Christoph Stahel bringt das nicht aus der Ruhe. Umso mehr, als dass sich der neue Manager von UB40 sehr kooperativ zeigt. Auf der Bühne selber schwirren ein Haufen Techniker von UB40 um. Sie beaufsichtigen nicht nur den Bühnenaufbau, sondern machen sich auch mit der Lichtanlage und mit dem Mischpult vertraut. Für das, was am Konzert zu hören ist, ist der Matthias Dietrich verantwortlich. Bei UB40 gibt er einen Teil der Verantwortung aber ab.
UB40 haben alles eigene Techniker und bringen auch ein gewisses Maß an eigenem Material mit, das sie bei uns einfach einklinken in unser System. Also eigene Mischpulte, und das muss ich dann mit dem Mensch anschauen, dass das alles richtig funktioniert.
Und funktionieren muss es bis spätestens am 21:45 in der Nacht. Für dann ist nämlich der Auftritt von UB40 vorgesehen.
Er ist ein warmer Mensch, ein passionierter Pfeifferraucher, ein kritischer Journalist mit einem Faible für Kommentare. Fast 20 Jahre lang hat Jürg Stöckli das Regionaljournal Basel geleitet. Heute schaut er zurück in knapp 2 Minuten. DRS 1 Regionaljournal Basel, es ist 18 Minuten vor 6. Er raucht gerne Pfeife, hat viel Humor, ist weltoffen und trotzdem der Region sehr verbunden. Er mag es harmonisch, er hat nicht gerne Konflikt und ist trotzdem Journalist geworden. Er ist innerstinne ein Zeitungsmensch und hat trotzdem 19 Jahre lang das Regionaljournal Basel geleitet. Heute geht der Jürg Stöckli in Pension und ist darum unser Wochengast. Jürg Stöckli, 19 Jahre lang hast du das Gesicht vom Regionaljournal mitgeprägt. Wenn du zurückschaust, was sind für dich in diesen 19 Jahren die wichtigsten Momente gewesen?
Ja, das ist schwierig zu sagen, einfach so auf einzelne Punkte abzubrechen. Ich kann mich oft erinnern, am Anfang der grosse Respekt vor dieser Aufgabe. Also ich war Printmann gewesen, schon manches Jahr. Habe keine grosse Führungserfahrung gehabt, als ich da raufgekommen bin. Stellvertreter vom Redaktionsleiter bei der BATZ. Und bin nachher da rauf, also zweimal neu Radio führen. Und eigentlich mit einem Lehrling müssen mitlaufen und alles lehren vor der Pike auf. Und ja, es gibt natürlich dann so erste Beiträge, die einem gelungen sind. Meistens hat man gemeint, sie seien einem gelungen. Die ersten Kurse, kann mich erinnern, haben wir müssen ein Ferienboot auf dem Rhein müssen aufnehmen und dann hätten wir so den Ambi reinholen. Und dann bin ich als Anfänger mit dem Mikrofon am Bug vom Schiff an und hatte die Wellen genommen. Das hat natürlich getönt wie ein riesiger Wasserfall und nicht wie der Rhein oder besser gesagt das Boot, das gleitet in diesem Fluss. So Sachen sind geblieben. Dann natürlich gewisse Kommentare, das hat, glaube ich, zu mir gehört. Die Kommentare sind nicht immer gut angekommen. Da hat es manchmal auch Konflikt gegeben. Auch Konflikt mit der Leitung.
Warum ja. Sind die Kommentare nicht gut angekommen immer?
Einmal habe ich einen Kommentar gemacht, eine Art Wahlempfehlung bei einer Ständeratswahl. Und das ist eigentlich ein Sakrileg beim Haus DRS. Ich wollte einfach mal wissen, wie weit geht es, wie weit ist es möglich, weil es war eine Formulierung, die gewisse ein gewisses Ermessen möglich gemacht hat. Das hat ziemlich Wirbel gegeben, habe ich auch einen Fehler gemacht und das ist dann bereinigt worden. Dann habe ich mal in einer Zeitung auf jemanden reagiert, der uns angegriffen hat. Das sollte man auch nicht machen als Regieleiter. Und hat der Mann, das war ein Politiker, der heute noch im Amt ist, auch ziemlich kritisiert. Das war auch so etwas gewesen. Dort hat es Friktionen gegeben mit der oberen Leitung, aber sonst glaube ich, ja, bin ich akzeptiert gewesen und sie haben mir dann mit der Zeit auch wirklich voll vertraut.
Also ein gewisses Lehrgeld hast du gezahlt,
ne? Ja, das ist eindeutig.
Jetzt ist das Regionaljournal Basel ja kein autonomes Sendegefäß. Es ist eingebettet in die Entwicklung von Schweizer Radio DRS oder in die Entwicklung von der Medienlandschaft überhaupt. Kannst du grob skizzieren, wie du die Entwicklung des Regionaljournals in den letzten rund 20 Jahren siehst?
Ja, man kann sagen, Ausbau ist Stichwort, Ausbau. Die Regionalberichterstattung ist immer wichtiger geworden. Vielleicht im Haus intern nicht immer gleich ernst genommen überall, aber sie ist immer wichtiger geworden. Man hat es gemerkt, mit dem ist DRS auch am nächsten bei den Leuten, mit den regionalen Informationen. Das hat eine Überlegung gegeben, müssen wir nicht mehr im nationalen Programm vorkommen. Das heisst, alle 6 Regionalredaktionen liefern Beiträge ins nationale Programm, und zwar in die Informationssendung Rendezvous Echo, aber auch ins DRS-Einseiden. Man hat auch das Amt, die Funktion von einem Regionalkorrespondent eingeführt, das hat es früher nicht gegeben. Etwas Wichtiges muss man sagen zum Regi innerhalb des gesamten Unternehmens. Es gibt jetzt das erste Mal eine gemeinsame Sendung von allen Regionalredaktionen, und das ist das Regional Diagonal, das Wochenmagazin am Samstag, das hat es vorher nie gegeben. Und das hat recht guten Erfolg, das darf man sagen.
Jetzt sind es ja aber so strukturelle Sachen vor allem, die du ansprichst, also Sendeplätze auch, gut, ein bisschen Sendeausbau, so inhaltliches Profil, hat sich das verändert in diesen 20 Jahren?
Ja. Man ist am Anfang, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, Politik, Politik, nochmal Politik, und zwar institutionalisierte Politik, also noch bei den Behörden, bei dem Parlament, bei der Regierung. Und weichere Themen, ich sage jetzt Bauchthemen, sinnlichere Themen, was man als sogenannt weniger relevant vielleicht kann bezeichnen, muss aber nicht sein, die haben eher weniger Platz gehabt. Also schöne Geschichten, Reportagen. Die haben eindeutig zugenommen im Laufe dieser Jahre. Man sagt uns im Regionaljournal Basel, das ist spezifisch hier, wir seien nicht mehr so links. Früher haben wir als linker Sender gegolten. Rotes Echo vom Bruder Holz oder Giesin Radio, hat man uns nachher gesagt, als ich hier angefangen habe. Das hat sich verändert. Das hat sicher auch mit der Veränderung in der Polit- und Gesellschaftslandschaft zu tun. Aber wir sind heute, wir sind es auch vorher nicht gewesen, links, aber wir sind heute alle mehr, wenn es eine Mitte gibt, was man Mitte nennt. Also wir sind vielleicht auch weniger angriffig. Bräfer worden, sagen gewisse Leute auch.
Aber wenn du jetzt das so beschreibst, eben weniger Politthemen, mehr Bauchthemen, hast du dann gesagt, oder sinnliche Themen, jetzt hast du eingemittet, weniger angriffig, freut dich die Entwicklung?
Also, dass wir nicht mehr so können, situiert werden, begründet oder nicht begründet, das finde ich gut für das öffentlich-rechtliche Radio, wo Gebührenzahler dahinter stehen, geht das nicht, dass man kann sagen, die sind dort, auch wenn wir das alle so explizit und jeden Tag spürbar nie gesehen sind. Aber das ist eine bessere Entwicklung, finde ich. Wir sind mehr bei der Mitte, will heissen, wir sind eben möglicherweise auch glaubwürdiger geworden durch das. Das andere, dass das Kritischere zurückgeht, ja, da müssen wir dann auch vom Journalistenberuf verreden, oder? Was sind heute für Personen in diesem Beruf, oder? Sind die Journalistinnen und Journalisten, die heute in diesen Beruf gehen, noch Politjournalisten, wie ich es alter Schule verstand? Also drin in der Materie sehr interessiert, primär an der Politik und nicht an Kulturveranstaltungen. Wenn Leute bei uns sich vorstellen, ist fast immer, ich frage immer, was ist das erste Interesse, Zeitung aufschlagen, kommt fast immer Kultur oder dann noch soziale Themen, da gibt es Überschneidungen. Die Leute, die wirklich so interessiert sind, wir haben in unserem Team heute noch so einige, aber die nehmen ab. Das ist also zweifellos.
Wenn du jetzt die Frage stellst, hast du sie eigentlich schon beantwortet im Jahr, oder du sagst, heute hat es weniger politisch interessierte Journalisten, beziehst du jetzt das auf das Regionaljournal Basel, oder sagst du allgemein, das ist die Entwicklung?
Das ist allgemein so. Und das kann man bedauern. Ich bedauere es, ja.
Das heisst, wenn du heute noch einmal jung wärst, würdest du den Beruf noch einmal wählen?
Sofort, das ist keine Frage. Der Beruf hat sich entwickelt, da könnte man sehr viel erzählen, was anders geworden ist. Er wird sehr anforderungsreicher noch werden. Es kommen sehr viele Sachen auf uns zu.
Inwiefern?
Ja, allein die Tatsache, dass wir bald einmal bimedial sein sollten, oder optional, vielleicht bald einmal trimedial, will heissen, der Journalist muss nicht nur Radio machen oder Fernsehen oder eine Zeitung bearbeiten bzw. Printjournalismus machen, sondern er muss immer noch ganz sowieso gesetzt online beherrschen, alles nebendran und vielleicht in unserem Feld jetzt Radio auch noch Fernsehbeitrag machen und umgekehrt. Das ist eine Entwicklung, die sind extreme Anforderungen. Ob das denn der Produkt wird gut tun, das muss man abwarten. Es gibt Leute, die an das glauben, dass das hohe Synergie schafft und vielleicht gleich noch auch Qualität mindestens kann halten.
Du bist skeptisch, Öri.
Ich bin skeptischer. Es hat noch einen anderen Grund. Es wird immer schneller. Das hat nicht nur mit meinem Alter zu tun. Es wird immer schneller, das ist keine Frage. Und auch die Jungen haben mir Fast Food kommt auch mit dem Sinn. Man muss sofort auf den Sender, man muss sofort realisieren. Die Konkurrenz ist extrem da. Wir haben immer weniger Zeit. Weniger Zeit zum Reflektieren, weniger Zeit zum Denken, weniger Zeit zum Einordnen. Wir werden immer weniger Journalistinnen und Journalisten. Es ist bekannt, überall bauen Zeitungen, vor allem Zeitungen ab. Und auf der anderen Seite gibt's immer mehr. Damit meine ich, es gibt immer mehr Kommunikationsprofis in der Verwaltung, der Wirtschaft, Kultur. Leute, die absolutes Handwerk beherrschen, häufig aus unserem Metier kommen und die uns mit fix fertigen Sachen bedienen. In der Zeitung quasi mit einem Klick online kannst du das gerade in Spalten stellen. Dort ist eine Gewalt, eine Macht, sage ich, ein Einflusspotenzial da, das wächst, wo eindeutig uns bedrängt. Wenn wir weniger werden und die mehr, wenn sie immer mehr Informationen rauslösen, und das ist ein Fakt, wir werden ja fast täglich wachsend immer mit mehr Informationen bombardiert, dann können sie auch Themen bestimmen. Sie machen es ja heute schon.
Eben, Stichwort Schweinegrippe, oder, wo man am Schluss nicht einmal mehr weiss, wie man sie soll gewichten. Du bist ein weitgereister Mann. Du bist auch sehr interessiert an weltpolitischem Geschehen. Wir haben es vorne gehört, auch an den Zusammenhängen. Du denkst, und jetzt bist du seit 30 Jahren in diesem Lokaljournalismus. Warum um alles in der Welt in so einem kleinräumigen Gefäß?
Das ist meine Biografie, wenn ich dazu komme. Ich bin relativ alt gewesen, über 30. Bin früher einmal in der EDV, wie es dort geheißen hat, Informatikbereich geschafft. Habe aber immer, ich sage, ein lustvolles Verhältnis zur Zeitung. Ich sage jetzt Zeitung, nicht Radio, zur Zeitung haben. Also allein schon sinnlich eine Zeitung in die Hand zu nehmen. Das habe ich immer gerne gemacht, immer gerne gelesen, Zeitungen. Und die Realisierung von diesem Traum, beziehungsweise auch, dass es mal wirklich geworden ist, hat sie Zeit gebraucht bei mir. Und so bin ich mit Anfang 30 in das Metier, bin länger in Lokalzeitungen gewesen, später zur Paz gekommen. Und dann ist für mich im falschen Moment die Anfrage gekommen von da oben, dass ich zum DRS komme, aus Brüderholz. Ich wäre gerne noch ein paar Jahre bei der Paz geblieben, aber so Chancen kommen nicht immer wieder. Und nachher bin ich sprichwörtlich hängen geblieben da oben. Mir hat es immer gefallen. Ich habe das auch immer gut gefunden, das Wechselspiel von klein und gross. Man weiss, das kann man philosophieren. Beides ist in beidem innen. Heute spüren wir im Regionalen die Welt noch viel mehr, als als ich angefangen habe. Das schlägt sich nieder, was rundherum geht. Und in dem Sinne ist es nicht kleinräumig. Natürlich hat man manchmal mir gedacht, ja, Gemeindeversammlung XY interessiert mich nicht, was die beschließen, das ist klar. Und in der Zeitung lese ich natürlich zwangsläufig auch die anderen so. Ich habe das aber nie bereut. Ich war ein bisschen zu alt gewesen für mich, auch von der Familie her, die dann gekommen ist, um ins Ausland zu gehen. Sonst wäre ich allweil sicher noch immer Korrespondent geworden. Mindestens wäre das mein Ziel gewesen, das zu werden.
Jetzt stelle ich mir vor, du bewegst dich 30 Jahre lang in dem doch engen Gebiet hier, Kanton Basel-Stadt, Kanton Basel-Land, bist immer in Kontakt mit Machtträgern, du kennst sehr viele Leute und gleichzeitig musst du ja Distanz wahren. Wie ist dir denn das gelungen, die Balance zwischen Nähe und Vertrautheit und Distanz?
Die ist mir gelungen. Das ist schwierig zu sagen, wie einem das gelungen ist. Ich würde sagen, ich habe ganz selten im Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich zu nah. Will heissen, jetzt weiss ich zu viel von dieser Person. Sie ist mir sympathisch, sie hat mir zu viel verraten von ihren Geheimnissen, nicht nur von dem Geschäft, das zur Diskussion steht, sondern von ihrer Persönlichkeit. Das hat es ein-, zweimal gegeben, aber ich glaube, das hat sich nie niedergespiegelt. Und schon bin ich eigentlich habe ich immer eine gewisse Distanz wahren. Ich habe es du nie angetragen. Ich bin sicher mit weniger Politiker und Politikerinnen Dutzis als andere Journalisten, die so lange in diesem Medien sind. Und trotzdem habe ich, glaube ich, trotzdem die ein oder andere gute Beziehung können aufbauen, auch mit dem sie für mich nie ein Problem gewesen.
Jetzt kommt eine ganz grosse Zäsur in deinem Leben. Es kommt die Pensionierung. Was löst das aus?
Das löst zuerst einmal Freude aus. Aber das Gefühl ist nicht ganz rein, sage ich jetzt einmal. Es klingt ein bisschen pathetisch, aber das Wissen, was nachher ist, das ist noch nicht klar. Also was kommt nachher? Wie fülle ich das aus? Und zwar sinnvoll. Und die nächsten Jahre, nicht nur das nächste oder das übernächste Jahr. Ich weiss genau, was ich den nächsten Monaten mache. Da sind verschiedene Sachen geplant. Es gibt auch viele Aufgaben, den Heiz zu machen, zuerst einmal. Aber es sind auch Reisen geplant. Ich habe keine Angst vor dem. Das andere ist mehr, hat man nachher ein erfülltes Restleben in jetzt das? Und ich gehe mal davon aus, trotz meiner Bronchitis werde ich noch 20 Jahre alt. Und tue ich das sinnvoll verbringen? Erfüllt für mich, für meine Partnerin, für Kinder, oder wird die mit der Zeit ein unzufriedener Kalb, oder, wo nur noch daheim rumhockt und nörgelt und an allem rumkritisiert? Das ist mein Schreckgespenst. Und weil das noch nicht so klar ist, ist das Gefühl auch noch nicht rein Freude. Aber ich bin froh, dass es jetzt denn klar ist, weil jetzt bin ich seit Wochen in einer Zwischenphase da am Redaktionstisch ständig noch mitreden, sagen, wie es sein soll, kritisieren, Feedback geben und zugleich wissen, dass man nächstens geht. Eine Woche und dann ist der letzte Tag da.
Und der Tag ist jetzt vorbei. Das war der Jürg Stöckli, der das Regionaljournal Basel knapp 20 Jahre lang geleitet hat. Ab dem Montag übernimmt der Dieter Kohler als neuer Redaktionsleiter im Jürg Stöckli seine Aufgabe.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. Sicherheit in der Stadt. Warum die positive Bilanz zur Videoüberwachung in St. Gallen trügerisch kann sein. Archäologie im Weinkeller, wie am Zürichsee aus einem 1895er Wein ein neuer entsteht. Und Marketing im Blut, wieso der Altbundesrat Adolf Ogi noch heute eine Marke ist, die die Leute berührt. Regional Diagonal, morgen Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Und mittlerweile ist es 3 vor 6, das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die Pharmaindustrie ist ein der wichtigsten Wirtschaftszweige in der Schweiz. Das hat eine Studie ergeben, die zum ersten Mal untersucht hat, welche Bedeutung die Pharma in der Schweiz eigentlich hat. Die Studie rechnet vor, dass die Pharmaindustrie 5% vom Bruttoinlandprodukt ausmacht. Nach den Grünen lancieren jetzt auch die FDP, die SVP und die CVP eine Initiative, die die Sanierung der alten Mutter- und Deponien fordert. Das, weil die Initiative der Grünen übers Ziel rausschiessen, sagt der SVP-Nationalrat Christian Miesch. Die bürgerlichen Parteien fordern also eine Teilsanierung, statt wie die Grünen eine Totalsanierung. Zum Wetter.
Der Hochnebel löst sich jetzt am Abend und in der Nacht doch mehr und mehr auf und dann ist es eigentlich oft klar. Morgen Morgen, da haben wir dann nur noch Bodennebelfelder, das vor allem im Laufen und im Leimetal. Sonst ist es morgen doch ziemlich sonnig, auch wenn es in der zweiten Tageshälfte ab und zu höhere Wolkenfelder hat. Und durch diese Wolkenfelder durch ist die Sonne manchmal nur noch milchig sichtbar. Die Tiefstwerte liegen morgen Morgen am Reichenau bei etwa 4 oder 5 Grad. Am Nachmittag gibt es dann doch verbreitet 13 Grad. Das nicht nur in der Stadt Basel, sondern auch auf der Jurahöhe oben. Am Sonntag da haben wir dann vom Burgund her immer mehr Wolken und am Abend, spätestens in der Nacht, setzt dann bei uns in der Nordwestschweiz Regen ein. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag allgemein bei etwa 15 Grad.
Fürs Wetter der Felix Blumer von SF Meteo. Redaktion und Moderation Michel Scheidegger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.